Reto Hungerbühl war, wie es schien, ein vorsichtiger Mensch. Ich bin, wie schon erwähnt, von Haus aus kein Hacker. Trotzdem kenne ich mich mit Computern gut genug aus, um auch in einem solchen Fall noch nicht verzagen zu müssen. Der Server interessierte mich ohnehin nicht besonders. Mein Interesse galt der Festplatte von Hungerbühls PC. Die Anmeldung im Netzwerk war nur ein lästiges Hindernis auf dem Weg dahin. Ich zog die Diskette hervor, die ich in meinem kleinen Werkzeugkästchen verwahrte. Eine Systemdiskette mit dem Betriebssystem MS-DOS 5.0. Klein, altmodisch und bootfähig. Ich hatte die Systemprogramme so weit ausgedünnt, dass noch ein Suchprogramm darauf gepasst hatte, das zwar bei weitem nicht so komfortabel war wie moderne Suchfunktionen, aber nicht weniger brachial. Alles, was ich zu tun hatte, war, den Rechner mit meiner Diskette im Laufwerk neu zu starten, und kein Geheimnis darauf würde mir verborgen bleiben. Doch zu meiner grenzenlosen Verblüffung besaß dieser Computer überhaupt kein Diskettenlaufwerk. Auch kein Laufwerk für CD-ROMs, was das anbelangte. Ich konnte es kaum glauben. Wie um alles in der Welt bekamen diese Leute hier irgendwelche Daten in ihre Geräte hinein? Ich ging die umliegenden Büros ab. Es war überall dasselbe. Das Internet, begriff ich. Sie kommunizierten nicht nur über das Bürointerne, sondern auch über das weltweite Netz. Man verschickte heutzutage keine Disketten mehr mit der Post. Der einzige Computer, der über Laufwerke verfügte, war vermutlich der Server, der wer weiß wo stehen mochte. Verdammt. Also doch der Safe. Ich ließ mich ohne viel Hoffnung im Schneidersitz vor dem Schrankfach nieder, das den Tresor umschloss. Der Panzerschrank wies eine spaltfreischließende Tür auf, deren Scharnierseite zusätzlich gesichert war, bot also keinen Angriffspunkt für Stemmeisen oder andere Aufbrechwerkzeuge. Das Schloss war zudem ein fingerdick vorstehendes elektronisches Zahlenkombinationsschloss. Mit dem guten alten Stethoskop würde ich hier nichts ausrichten. Und noch einmal hierher zurückzukommen, mit schwerer Ausrüstung, war riskant, selbst wenn es mir gelingen sollte, alle Spuren zu verwischen. Zumal ich besagte schwere Ausrüstung im Moment nicht besaß. Ich hätte es fast übersehen. Hätte ich nicht auf dem Boden gesessen, hätte ich überhaupt keine Chance gehabt, es zu entdecken. Aber auch so fiel mein Blick nur durch Zufall auf die dünne Kante eines kleinen Stücks Papier, das oben auf dem Tresor lag, in dem schmalen Schlitz zwischen der Oberseite des Stahlschranks und der Unterseite des Regalbretts darüber. Bingo. Es war der Code des Safes, notiert auf der Rückseite einer Visitenkarte, vermutlich des Technikers, der ihn montiert hatte. Der Safe enthielt allerhand Papier. Bewertungen der Mitarbeiter etwa, teilweise mit bissigen Kommentaren versehen. Gehaltslisten, Korrespondenz mit der Zentrale in Basel, Personalfragen und Budgets betreffend. Ich prüfte die Unterlagen genau, aber so dreist, Christinas Entführer direkt auf die Gehaltsliste zu setzen, war man dann doch nicht gewesen. Ausnahmslos jeder Name auf der Liste fand sich auch im offiziellen Organigramm. Eine andere Mappe, eine aus gediegenem grünem Leder, enthielt vertrauliche Mitteilungen der Konzernzentrale an ihre Niederlassungsleiter. Oha, ich richtete mich auf eine interessante Lektüre ein. Wie nicht anders zu erwarten gewesen war, beschäftigte sich der größte Teil der Schriftstücke mit dem Umstand, dass eine der Wissenschaftlerinnen des Konzerns mit dem diesjährigen Nobelpreis in Medizin ausgezeichnet werden würde. Es klang, als sei das alles völlig überraschend über Rütli Farm hereingebrochen und als habe niemand auch nur im Entferntesten mit einer solchen Entscheidung gerechnet. Nun ja, ich hätte es an deren Stelle auch so aussehen lassen. Ein von der Aufmachung her auffallendes Blatt schilderte Leben und Werk von Frau Professor Dr. Sofia Hernandez Cruz und war wohl als eine Art Spickzettel für Niederlassungsleiter gedacht, die eine Pressekonferenz zum Thema Nobelpreis durchzustehen haben würden. Ein zweites Blatt, ganz ähnlicher Machart, listete Fakten und Daten zum Nobelpreis selbst auf. Unter anderem wurde auch das Vergabeverfahren genau erläutert. Eine Frage, die mich seit Hans Olofs plötzlichem Auftauchen im Gefängnis bewegte, wurde allerdings auch durch die Lektüre dieser internen Rundschreiben nicht beantwortet. Diese Frage lautete: Was bedeutete der Nobelpreis für Rütli Farm? Abgesehen von Ruhm und Ehre und der allgemeinen Steigerung des Ansehens und des Börsenwertes, Dinge, über die sich natürlich jedes pharmazeutische Unternehmen gefreut hätte, warum hatte es ausgerechnet dieser Nobelpreis sein müssen? Und warum jetzt? Was war so dringend gewesen, dass man derart drastische Maßnahmen für notwendig gehalten hatte? Nichts von dem, was ich las, beantwortete diese Fragen. Ich wühlte den Stapel durch und stieß auf zwei stabil kartonierte FedEx-Umschläge, deren Aufschrift zu entnehmen war, dass sie per Kurier transportiert worden waren. Von Basel nach Stockholm eine schier unbezahlbar teure Beförderungsmethode und ausschließlich dem Adressaten persönlich gegen Vorlage eines Identitätsnachweises auszuhändigen waren.